Zunächst einmal darf man Poe nach wie vor recht geben. Es ist einer, der mit Präzision und handwerklicher Meisterschaft eingerichtet worden sein sollte. Hinzufügen ließe sich allerdings, dass der Zufall und die plötzliche Fügung selbstverständlich ihren Platz im Prozess des Schreibens haben, ja haben müssen. Dass vielmehr gerade die genaue Spracharbeit unverhofft zu einer Idee, einer Wendung, einer Laune jenseits des bloß Rationalen führt, die unabsehbar war, die sich nicht berechnen ließ. Auch dies sorgt für die kleinen Glücksmomente beim Lesen, wie übrigens auch beim Schreiben. Wenn man das Wort Wunder nicht scheut, dann kann man es so ausdrücken wie der walisische Dichter Dylan Thomas, der im Laufe seines viel zu kurzen, rauschhaften Lebens selber immer genauer und langsamer arbeitete. Er zitiert in der folgenden Passage, das passt zu dem Thema, mit dem wir begannen, ausgerechnet Gilbert Keith Chesterton, den Schöpfer der Detektivgeschichten um Pater Brown. Kein Dichter, schreibt also Thomas, würde intensiv der komplizierten Kunst des Dichtens nachgehen, hoffte er nicht, dass sich plötzlich der Zufall der Magie ereignen werde. Er muss Chesterton beipflichten, dass das richtig Wunderbare an den Wundern ist, dass sie manchmal wirklich geschehen. Und das beste Gedicht ist jenes, dessen erarbeitete unmagische Teile an Struktur und Intensität an diese Augenblicke des magischen Zufalls am nächsten herankommen. Auch in dieser poetologischen Aussage klingt von Ferne an, was Poes namenloser Erzähler über den Detektiv sagt, nämlich seine Ergebnisse, erbracht wohl ganz im Wesen und Geiste der Methode, haben in Wahrheit durchaus den Hauch von Intuition an sich. Aber weiter. Das Gedicht ist ein Raum, der aus den flüchtigsten Materialien erbaut ist, aus bloßen Lauten nämlich, und der doch stabil wirkt und zu überdauern vermag. Weniger, weil er in gedruckter Form auf Papier zu finden ist, das auch, sondern weil seine Sprache gebunden ist. Hoch konzentriert und vor allem memorierbar, einprägsam, unvergesslich. Was bekanntlich mit ein Grund für die Erfindung von Reim und Metrum war. Es ist ein Raum, dessen Umfang zwar minimal ist, ein ausgeklügeltes Sprachkämmerchen gewissermaßen, in dem verblüffenderweise aber trotzdem alles seinen Platz finden kann, ohne dass es eng würde. Disparateste Dinge gehen eine wie selbstverständlich wirkende Verbindung ein. In Raum und Zeit weit auseinanderliegendes findet zusammen in nichts als einer Strophe, ja in einer einzigen Zeile. Das Gedicht ist ein Speicher, der uns nicht nur die Welt eines römischen, griechischen, chinesischen Dichters in ihrem Kern erhält und ihn so zu unserem Zeitgenossen macht und uns zu seinen, sondern auch die Erinnerungen und Erfahrungen beider aufnimmt, Dichter wie Leser. Ein Raum, in dem noch das Unauffälligste zu einer leuchtenden Präsenz gelangen kann, in dem selbst im Geringsten die großen, ja die größten Themen fassbar zu werden scheinen. Mit einem Wort, ein Raum, in dem Paradoxien nicht nur möglich sind, sondern die Regel. Wenig, aber viel, präzise und doch voller Überraschungen, genauestens verfugt und doch durchlässig für alles, klein, aber potenziell unendlich. Ich riskiere es, Ihnen ein weiteres Gedicht vorzutragen, das sich nicht nur dem Kleinsten, in diesem Fall einigen ungeliebten Insekten widmet, sondern auch in einem solchen paradoxen Bild endet und das deshalb vielleicht zu illustrieren vermag, welche Freiheiten ein Gedicht sich und damit auch uns erlaubt. Das Gedicht trägt den Titel »Versuch über Mücken«. Als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Stehen als Schwarm in der Luft, bringen von all den schlechten Nachrichten keine. Dürftige Musen, dürre Pegasusse summen sich selbst nur ins Ohr. Geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt. So leicht, dass sich kaum sagen lässt, sie sind. Erscheinen sie fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Sie tanzen, dünner als mit Bleistift gezeichnet die Glieder, winzige Sphinxenleiber, der Stein von Rosetta ohne den Stein. Es lässt sich, meine Damen und Herren, nicht länger verschweigen, ist vermutlich längst offensichtlich. Dass nämlich jener Raum, der gemeinhin noch immer als hermetisch, als fest verschlossen bezeichnet wird, in Wahrheit ein offener ist. Genauer gesagt, der offenste, der jedenfalls mir bekannt wäre. Und trotzdem glaube ich, muss man den Einwurf ernst nehmen, dieses verstehe ich nicht, eines zögerlichen Lesers, der die Schwelle nicht zu überschreiten wagt. Immerhin ist es ja an ihm. Muss er ja auf sich selbst und seine eigene Urteilskraft vertrauen. Er ist es, kein anderer, der den dargebotenen Hinweisen folgt, der eingeladen ist, zu entdecken. Denn nichts anderes bedeutet das lateinische Verb detegere, von dem der Detektiv sich herleitet. Kein namenloser Freund von Auguste Dupin, kein Dr. Watson begleiten ihn Seite um Seite zu einem befriedigenden Ergebnis auf eine vorgeprägte und allein mögliche Antwort zu. Es ist in diesem Moment allein sein Raum, mehr noch als der des Verfassers. Während ein Krimi mit einem Moment der Konfusion beginnt, am Schluss aber, bevor man das Buch zuschlägt, die bekannte Ordnung wiederhergestellt ist, wirkt nach einem Gedicht unter Umständen nichts mehr wie gewohnt. Dies zu genießen lernen bedeutet auch anzuerkennen, dass die Ordnung, auf die wir Tag für Tag vertrauen, eine höchst fragile ist. Dass jenseits davon also Fragen warten, die sich weder in ein Schema fügen wollen, noch überhaupt eine Antwort zulassen. Es gelingt uns, dies durch eine zweifellos notwendige Routine zu verdrängen, die das Gedicht jedoch unterbricht, um aus der Routine nicht Gefangenschaft werden zu lassen. Denken wir noch einmal an Ordenstheorie zurück und auch an die einander so nahen Wörter Lösung und Erlösung. So ist eine der Paradoxien des Gedichts eben auch, dass es uns ehrlicherweise und anders als der Krimi zwar keine Lösung bietet, das tun nur schlechte Gedichte, Ratgeberverse, Kalendersprüche, aber dennoch eine erlösende Wirkung haben kann, weil es den Dingen, den Fragwürdigkeiten, eine alle Sinne und unser ästhetisches Empfinden befriedigende und damit letztlich trostreiche Form verleiht. Das ist das poetische Ereignis, das sich so schwer definieren lässt. Man könnte sagen, das Gedicht mache das Beste aus den Widersprüchlichkeiten unserer Welt und unserer Existenz, indem es diese nicht leugnet, sondern sie im Gegenteil spielerisch aufgreift, als eine Feier der Möglichkeiten und der Unmöglichkeiten und sich so aller Schwere entledigt oder sie doch tragbar macht. Man könnte sagen, wiederum auf paradoxe Art, das Gedicht sei die größte Freiheit auf engstem Raum. Oder man hält sich an Emily Dickinson, die das Erlebnis des gelungenen Gedichtes einmal so beschrieb. If it feels as if the top of my head is taken off, I know it is poetry. Diese sich bietende Freiheit als Genuss zu empfinden, ist sicherlich auch eine Frage von Geduld und Lernbereitschaft. Das gilt allerdings für fast alle Dinge. Auch für Gleitschirmfliegen, A Cappella-Gesang und Schach. Ich muss jedoch zugeben, dass ich immer öfter darüber nachdenke, was jene Schwelle ausmacht, dass ich mir Gedanken mache über die heikle Balance zwischen dem Vertrauten und dem Unbekannten im Gedicht. Genauer, über den Grad der Neuheit, die ein poetischer Text immer mit sich bringen muss, weil er die Dinge so erfasst und ausdrückt, wie sie zuvor noch nie gesehen und ausgedrückt worden sind, und den des Gewöhnlichen. Des Gewohnten. Zu wenig des Wiedererkennbaren, an das sich anknüpfen lässt, und das Neue verliert den Hintergrund, vor dem es erst sichtbar, vor dem es wahrhaft erstaunlich wird. Zu viel des Bekannten auf der anderen Seite, und man riskiert, dem Nichtsagenden, dem Nicht-Gedicht zu verfallen. Wie Josef Brodsky einmal richtig bemerkte, verabscheut die Literatur die Wiederholung. Man könne im Alltag problemlos dreimal hintereinander denselben Witz erzählen und damit sogar zum gefeierten Mittelpunkt einer Party werden. In der Kunst hingegen bezeichne man dies als Klischee. Aber, frage ich mich, hat nicht auch Pablo Neruda recht, der, vielleicht inmitten seiner Sammlung von Kriminalromanen im Sommerhaus zu Valparaiso, über eine Poesie impure nachdachte. Vergessen wir niemals, schreibt er, die Melancholie. Die verschlissene Sentimentalität, Früchte wunderbarer, vergessener Kräfte des Menschen, unrein, vollkommen, weggeworfen vom Wahn der Literaten. Das Licht des Mondes, der Schwan in der Dämmerung, Herz, mein Herz, das ist ohne Zweifel elementare und unausweichliche Poesie. Wer sich vor dem Geschmacklosen fürchtet, den holt der Frost. Schreibt Neruda. Letztlich ist es an uns, und damit meine ich an den Dichtern, dafür zu sorgen, dass den Leser, ganz wie jene Person, die die Tür in der Rue Morgue aufbrachen, weniger Entsetzen, denn Erstaunen überkommt. Eine überaus bedenkenswerte Formel. Das heißt nicht, die Schwierigkeiten zu leugnen, die jede Gedichtlektüre mit sich bringt. Auch kann es nicht bedeuten, wissentlich und aus freien Stücken auf die Komplexität zu verzichten, die der Poesie zwangsläufig und angemessenerweise innewohnt. Alles, was zum Gelingen eines Gedichts beiträgt, muss dem Leser zugemutet werden. Weniger zu geben, hieße ihn, den Partner, zu betrügen, ihm die Perfektion vorzuenthalten, die ihm zusteht. Und doch haben wir davon zu überzeugen, dass das Betreten des Raumes sich lohnt, dass es auf das Spiel, nicht das Spielergebnis ankommt und dass die komplizierte Lust des Fragens der einfachen Befriedigung der Gewissheit vorzuziehen ist, sodass dieser zunächst verschlossen wirkende Raum letztlich bewohnbar wird für den, von dem es abhängt, on whom it depends, für den Leser nämlich. Ohne ihn senkt sich der Staub auf die Möbel, auf die vertrackten Einrichtungen, die sinnreichen Erfindungen und die doppelten Böden. Und um ihn zu überzeugen, stehen uns all die Räder und Getriebe zur Verfügung, von denen Edgar Allan Poe in seiner Philosophy of Composition spricht, die gesamte herrliche Maschinerie, die uns die Sprache zu bieten hat. Die Metapher und der Vergleich, das Arsenal der Formen, Alliteration, Reim und Assonanz, die sogenannte gewöhnliche Sprache genauso wie der Fachjargon, von denen alle eine eigene Rede verdient hätten. Und selbst das Erzählerische, dessen Einbruch ins Gedicht Gottfried Benn nie gutheißen wollte, kann eines der Mittel sein, derer sich ein Gedicht bedient. Die Erzählerrolle, ob es sich um das oft beschworene lyrische Ich handelt, dem man nicht trauen sollte, weil es Teil des Spiels ist, oder um das allgemeinere Wir, das den Leser einschließen kann und so noch müheloser zum Teilnehmenden macht. Erlauben Sie mir, ein letztes Gedicht zu lesen, das eine solche Erzählstimme nutzt und darüber hinaus, jedenfalls hoffe ich das, eine Reihe jener sprachlichen Elemente aufweist, von denen zuvor die Rede war. Es handelt sich um ein Sonett, um ein Gedicht vielmehr, das mit der Sonettform spielt, sie respektvoll unterwandert, und das in Landstrichen angesiedelt ist, in der auch die protestantische Täufergemeinde der Amischen anzutreffen wäre, also in Pennsylvania oder Ohio. Der Titel des Gedichts lautet folglich Amisch. Was wir für eine schwarze Kutsche hielten, war nur der Schatten einer Wolke, saß als Schwarm von Raben über einem Aas, bis wir die schwarze Kutsche überholten. Die Scheunen zwischen Tag und Nacht, die Farmen von Wäsche blind, das Rübenstecken, das Sticken und wie riesige Insekteneier die Wassertürme in der Ferne. Der Laden führte Bottiche, Propangaslampen, einen Fahnensaal von Sensen. Amanda kaufte eine dieser Puppen ohne Gesicht, als prompt zwei Pferdebremsen sich niederließen, ein paar dunkle Augen, die stielten, krabbelten, dann weiterflogen. Mit diesem Rätsel, diesem tatortähnlichen Tableau und natürlich mit den Anmerkungen zum Narrativen vollendet sich der Bogen. Kehre ich zum Anfang zurück, der einer Unterform des Romans gewidmet war, scheine ich mir sogar zu widersprechen, indem ich den Erzähler, sei er auch vielgestaltig und brillant maskiert, indem ich das erzählerische Element auch für das Gedicht in Anspruch nehme. Lassen Sie mich deshalb abschließend den augenfälligsten Unterschied zwischen Kriminalroman und Poesie nennen. Eine Detektivgeschichte liest man nur ein einziges Mal, weil mit der Auflösung ihre Aufgabe erfüllt ist. Ein gelungenes Gedicht hingegen liest man immer aufs Neue. Sollte dies nicht möglich sein, so ist es kein gutes Gedicht. Ist es nicht von Orden oder Poe, von Brecht oder Brodsky? Wenn man nicht in Staunen kam, dann war es nicht von Mandelstam, von Dylan Thomas oder Pablo Neruda. Will man es nicht wieder und wieder betreten, meine Damen und Herren, dann waren es nicht Baudelaire oder Ben, dann war es wie immer der Butler. Ich danke Ihnen, kann den Text gerne nochmal lesen, wenn Sie.
Also, meine Damen und Herren, das hat es noch nie gegeben bei einem Münchner Rede, beinahe Standing Ovations für den Redner. Jan Wagner, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Rede, die, glaube ich, wirklich sehr viel zum Nachdenken bietet. Und ich möchte noch ganz egoistisch für eine zweite Sache danken. Ich werde ab jetzt nie mehr ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn ich sonntagabends den Tatort sehe. Ja. Das nur am Rande. Wir haben ja die Tradition bei dieser Reihe, dass eine Diskussion mit dem Redner möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen von Ihnen ein Bedarf besteht, nachzufragen. Gibt es jemanden? Oder müssen Sie erstmal alle ein Glas Wein trinken, um das, was Sie gehört haben, besser verarbeiten zu können? Cognac wird hier verlangt. Gut. Weiterhin niemand?
Es war ja auch genug Text.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, erzwingen wir diese Situation nicht, sondern gehen zum Wein über und besprechen da alles Weitere, aber nicht ohne noch einmal herzlich gedankt zu haben.
Ich danke Ihnen.